So, guten Morgen. Wir werden heute Input-Output abschließen. Erst einmal zur Erinnerung, ganz wichtig, Input-Output wird nicht einfach hinter den Kulissen gemacht, sondern es ist ganz explizit in dem Typ einer Funktion sichtbar. Funktionen, die Input-Output machen, müssen I/O-Aktionen sein. Und was sind I/O-Aktionen? Da gibt es eben ein paar Basis-I/O-Aktionen wie PutString und GetString. Und dann gibt es das Do-Konstrukt, um I/O-Aktionen sequenziell zu komponieren. Und wie sieht das dann aus? Dann schreiben Sie eben Do, dann kommt die I/O-Aktion oder genau gesagt die Sequenz von I/O-Aktionen. Oder es kann eben auch sein, dass eine I/O-Aktion was zurückgibt und dann ist das, was Sie hinschreiben, nicht einfach eine Aktion, sondern es ist eine solche Art von Zuweisung. Das heißt, aus der Aktion extrahieren Sie das Ergebnis und der Name X steht dann für das Ergebnis. Das heißt, das X ist vom Typ A und Action wäre dann vom Typ I/O von A. Das ist was anderes als eine Zuweisung, wo beide Seiten rechts und links den gleichen Typ haben. Hier muss rechts eine I/O-Aktion A stehen und links, das ist ein Name vom Typ A. Und dann haben wir eben die diversen Standard-IO-Aktionen kennengelernt. Ne? Aha, was ist jetzt wieder los? Okay, jetzt. Und die möchte ich nicht alle nochmal aufzählen, sondern stattdessen möchte ich ein Beispiel mit Ihnen machen, und zwar das Beispiel Hangman. Das heißt, das habe ich in der Datei kodiert und das wollen wir jetzt erstmal zum Auftakt spielen, um zu sehen, wie es funktioniert. Ne? Hier ist es. Hier bei Code, ja. Gut. Load. Hangman, dann machen wir das Ganze mal ein Stück größer, damit das auch gut sichtbar ist. Und ich glaube, die Funktion heißt Main. Genau, jetzt gebe ich ein Wort ein. Das werden Sie dann nicht zu sehen kriegen. Ein vierbuchstabiges Wort. Und jetzt dürfen Sie raten, die Buchstaben des Wortes. Sie sehen also im Moment von dem Wort noch gar nichts, sondern nur die vier Striche. Und von sich selbst sehen Sie auch noch nichts, aber dann werden stückweise die Körperteile am Galgen auftauchen, wenn Sie falsch raten. Das heißt, bitte einen Vorschlag aus dem Publikum, welcher Buchstabe. E. Okay, das war der Anfang. Wie? G, das ist der Kopf, der schon erschienen ist. H, A. A, A ist gut. Also das Wort hat ein A auf der zweiten Stelle, das sehen Sie jetzt. S oder F, ich habe es nicht ganz verstanden. S, okay, das ist leider nicht drin. M ist leider auch nicht drin. T ist leider auch nicht drin. Ist ein gemeines Wort. Wie? R. K. Nö. Das ist aber jetzt gefährlich. Jetzt haben Sie noch, genau, also wenn jetzt das linke Bein oder das rechte Bein hier hin, nee, das rechte Bein auch noch dazu kommt, dann war es das. Jetzt müssen Sie noch mal ganz scharf nachdenken, was Sie noch hier. Setzen Sie mal eher auf einen ungewöhnlichen Buchstaben. Traut sich jemand? Y, das war schon recht gut, aber leider eins daneben, es wäre das Z gewesen. Das Wort war nämlich Jazz oder Jazz. Das ist also auch Deutsch. Ja, das war natürlich ein bisschen gemein. Machen wir mal lieber was Einfacheres noch, damit Sie auch ein Erfolgserlebnis haben. So, jetzt nochmal. S. Na gut. You win. Okay, also das war jetzt ein kleines interaktives Programm. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das tatsächlich in Haskell zu programmieren wäre. Und die Hauptfunktion habe ich Main genannt. Und wenn Sie die Main nennen, dann ist es auch die, wenn Sie das Programm kompilieren, statt es zu interpretieren, wenn Sie ein Programm kompilieren, was eine Funktion Main drin hat, dann wird das sozusagen die Startfunktion sein, wenn Sie das Kompilat ausführen. Also Main ist einfach eine I/O-Aktion, die gibt nichts zurück, die tut nur intern was. Und was tut die? Naja, sie gibt erstmal die Frage aus Input Secret Word, das ist die Frage an mich, und dann gebe ich ein Wort ein. Das heißt, jetzt wird erstmal das Wort gelesen. GetWord ist eine Funktion, die ich nicht weiter zeige, sondern ist einfach eine, die ich irgendwo noch programmiert habe. Die kriegt da noch ein leeres Wort. Wir werden weiter sehen, wofür das gut ist. Jetzt habe ich also das Wort in der Variablen Word. Und dann ClearScreen ist auch eine Funktion, die ich nicht weiter beschreiben will, die halt den Bildschirm löscht. Und dann wird eine Funktion guess aufgerufen, wo jetzt interaktiv das Wort geraten werden darf. Und wenn das fertig ist, dann wird wieder main aufgerufen. Das heißt, es ist einfach eine Schleife, die immer nach einem Wort fragt, dann den Bildschirm löscht und dann einen Dialog zum Raten des Wortes initiiert und am Ende wieder zurückgeht und wieder main neu aufruft. Das heißt, das hier passiert nicht sonderlich viel. Das Interessantere ist, und das ist irgendwie total nervig, kann man das nicht wegkriegen? Ja, hier unten machen wir es mal hin. Okay. Das ist die Funktion guess. Da tut sich also das Ganze Interaktive. Und die kriegt einen String, nämlich das Wort, was zu raten ist, und tut was IO-mäßiges. Und das ist auch wieder eine Schleife. Und zwar, guess ist einfach ein Aufruf einer Hilfsfunktion loop, das heißt, die heißt einfach nur loop, und die kriegt drei Parameter, und wir werden gleich sehen, was die sind bei der Definition der Funktion loop. Loop kriegt also drei, erstmal einen String, noch einen String, und dann eine Liste von Strings. Und die Liste von Strings, das sind sozusagen, wenn Sie in Filmen denken, sind das die Frames von dem Galgen. Das heißt, wir haben eine Liste von Galgen im Hintergrund, die einfach, wo der immer mehr Körperteile von dem Menschen gehängt werden. Und das wird einfach als eine Liste von ASCII-Art kodiert. Das heißt, jeder einzelne Galgen ist einfach ein langer String. Das heißt, eine lange Folge von ASCII-Zeichen, natürlich mit New Lines dazwischen. Und die wird halt so schnell projiziert, dass es so aussieht, als ob einfach nur ein Bild zu sehen ist. Und was sind die beiden anderen Parameter von dem Loop? Nun, die beiden anderen Parameter sind A, die Buchstaben, die Sie bereits richtig geraten haben, und B, die Buchstaben, die Sie bereits falsch geraten haben. Das heißt, die Funktion loop kriegt zwei Parameter, guess und missed. Das eine ist eben die Liste der Characters, die Sie geraten haben und die richtig waren, und missed ist die Liste der Characters, die Sie geraten haben und die nicht richtig waren. Und was machen wir dann? Das Ganze ist auch, dieses Loop ist auch eine große Do-Anweisung. Zuerst werden wir mal aus dem Wort die Buchstaben entfernen, die Sie noch nicht geraten haben. Das heißt, was ist dieses Word-Strich? Wir definieren jetzt einfach hier ein Word-Strich. Das ist nichts anderes als ein Map über Word. Das heißt, ich werde jeden einzelnen Buchstaben betrachten und dann kommt ein Lambda X bei dem Map, das heißt, ich nehme einen Buchstaben, wenn der Buchstabe bereits geraten worden ist, dann wird der Buchstabe unverändert rausgegeben, wenn er noch nicht geraten worden ist, dann wird er durch ein Minuszeichen ersetzt. Das waren die ganzen Minuszeichen, die Sie am Anfang gesehen haben. Das heißt, hier nehme ich einfach das Wort und maskiere alle noch nicht geratenen Buchstaben mit einem Minus, damit ich das Wort dann ausgeben kann, soweit es geraten worden ist und der Rest eben noch unsichtbar bleibt. Und dann mache ich eine Funktion WriteAt. Das ist etwas, was jetzt wieder terminal-spezifisch ist. Das funktioniert hier auf Unix, das funktioniert wahrscheinlich nicht auf Windows. Das werde ich auch gar nicht genau hier zeigen, die Implementierung. Da sollen Sie einfach den Cursor ganz oben links in die Bildschirmecke bringen und dann kommt der Rest des Displays. Und zwar wird zuerst mal der erste von den Galgen gezeigt. Das heißt, diese Galgenabfolge, da gucken Sie sich immer, Sie projizieren immer den ersten Galgen, aber sobald ein Buchstabe falsch geraten worden ist, dann wird aus dieser Liste ein Element rausgenommen und dann kriegen Sie eben den nächsten Galgen und irgendwann sind Sie am Ende der Galgensequenz und dann wissen Sie, das war das Ende der Ratesequenz. Das heißt, jetzt wird erstmal der erste Galgen gezeigt und dann darunter kommt einfach nur die Ausgabe des Wortes. Mit, also dieses, nicht des Wortes selbst, sondern von Word-Strich, also des maskierten Wortes. Und dann kommt nochmal die Ausgabe zur Erinnerung, welche Buchstaben Sie geraten haben, die nicht in dem Wort drin waren. Da wird eben dieser Parameter MIST nochmal ausgegeben, vorher mit einer Erklärung MIST. Und, das kennen wir ja. Ich kann es nur immer wieder an die RWG weitergeben und die sagen dann, sie geben es an den Hersteller weiter. Ja. Das heißt, ich glaube, wir müssen jetzt wieder die Projektion explizit starten. Ja. Da ist es schon wieder. Gut. Also wir haben jetzt ausgegeben den Galgen, das maskierte Wort und die Erinnerung, welche Buchstaben bereits als falsch geraten wurden. Und dann kommt jetzt der Test, wenn die Länge der Galgen, die noch übrig sind, 1 ist, das heißt, dann sind wir gerade am Ende der Galgensequenz, dann ist es auch das Ende des Spiels, dann sagen wir einfach, you are dead. Und sonst, dann wird geguckt, wenn das Word-Strich gleich dem Word ist, dann habe ich ja kein einziges maskiertes Zeichen drin, dann habe ich also alle Zeichen richtig geraten und dann kann ich eben sagen, put string 9, you win. Und im dritten Fall, dann muss ich den Buchstaben lesen, einen neuen. Das heißt, weder bin ich am Ende der Galgensequenz, noch ist das Wort richtig geraten worden, also wird jetzt ein neuer Buchstabe eingelesen. Also er wird erstmal wieder ein neuer Do-Block aufgemacht. Ich lese einen Character. Dann gucke ich, ob der Character ein Element von dem Wort ist. Das ist also mein Flag OK. Und dann kommt der rekursive Aufruf. Und der rekursive Aufruf wird 3 Parameter haben. Die Buchstaben, die ich korrekt geraten habe. Und das ist der erste Parameter hier. Loop, also wenn ich C korrekt geraten habe, wenn also OK gilt, dann muss ich C zu dem Guest dazunehmen, sonst bleibt Guest so, wie es war. Das ist der erste Parameter. Der zweite Parameter ist das MIST. Das heißt, das sind die Buchstaben, die ich geraten habe, die aber inkorrekt waren. Da ist es gerade dual. Wenn es OK ist, dann bleibt MIST unverändert, weil ich einen richtigen Buchstaben geraten habe. Ansonsten wird CC hinten an MIST drangehängt. Das ist ja irgendwie auch nicht gut hier. Und als letztes, wenn ich richtig geraten habe, dann wird die Galgensequenz unverändert gelassen. Ansonsten wird Tail von Galgensequenz genommen, weil ich eben gerade einen Buchstaben falsch geraten habe. Das heißt, jetzt habe ich wieder, muss ich einen Galgen weitergehen, wo halt ein Körperteil mehr am Galgen hängt. Und das ist jetzt eben so ein typisches Beispiel von einer Funktion, die I.O. macht, die aber genauso innen drin irgendwelche Berechnungen macht. Und die Berechnungsteile sind eben immer mit dem Do, mit solchen Do-Blöcken, werden die verknüpft. Da können dann Teile reine Berechnung sein, wie in dem ersten hier, let word-ist gleich, da wird kein I.O. gemacht. Aber dann hier das write at zum Beispiel ist eine I.O.-Aktion. Und dann kommen hier unten put string line ist natürlich auch eine I.O.-Aktion und so weiter. Und ja, der Rest sind eigentlich, na gut, das let ist wieder hier unten, let okay ist wieder eine reine Berechnung. Und dann kommt der rekursive Aufrufloop. Das hat hoffentlich nochmal die Intuition über I.O.-Aktionen in der Programmiersprache Haskell ein bisschen gefestigt. Gibt es dazu zu dem Programm oder überhaupt zu I.O. noch Fragen? Gut, dann wie üblich keine Fragen, dann machen wir einfach weiter. Ein Problem mit I.O. ist, wenn Sie einmal I.O. am Hals haben, dann werden Sie es nicht mehr los. Was meine ich damit? Man kann nicht einfach irgendwo in der Funktion mittendrin I.O. dazu tun und dann die Typen nicht anpassen, sondern man muss dann auch allem, was in nicht nur dieser Funktion, sondern auch alle Funktionen, die diese Funktion benutzen, muss man dann einen I.O.-Typ geben. Das heißt, zum Beispiel hier habe ich zwei Funktionen, eine Funktion square, die eben x auf x mal x abbildet, eine Funktion cube, die square aufruft. Und aus irgendwelchen Gründen will ich jetzt in der Square-Funktion, was weiß ich, zum Debuggen zum Beispiel, eine Ausgabe reinschreiben. Das heißt, ich will die Funktion Square so umwandeln, dass sie auch noch eine Ausgabe liefert, I am a Square. Das kann ich natürlich machen. Ich kann die Funktion umschreiben. Das ist dann mit einem Do-Block. Mache ich zuerst einen Put-String, I'm in Square, und dann gebe ich zurück Return x mal x. Nur der Punkt ist, jetzt hat sich natürlich der Typ der Funktion geändert. Der Do-Block ist eine I.O.-Aktion. Das heißt, die ganze Funktion hat jetzt welchen Typ? Eben nicht mehr den Typ int nach int, sondern den Typ int nach I.O. von int. Das heißt, daran sieht man jetzt ganz klar, die Funktion macht I.O., aber sie gibt einem auch einen Integer zurück. Das hat natürlich Konsequenzen für alle Benutzer dieser Funktion. Man kann jetzt diese Funktion nicht wie eine reine Haskell-Funktion benutzen, sondern muss eben, Haskell-Funktion ist auch, aber man kann eben sie nicht benutzen wie eine, die kein I.O. macht, sondern nur den Integer zurückgibt, sondern man muss das mit in Betracht ziehen. Das heißt, man muss jetzt auch die Funktion cube umschreiben. Zum Beispiel so, indem ich eben erstmal square aufrufe, das Zwischenresultat der Variable x2 zuweise und dann x mal x2 zurückgebe. Und das ist natürlich unangenehm, wenn Sie sehr weit innen in Ihrem Programm so eine I.O.-Aktion einfügen wollen, dann hat das Auswirkungen auf den gesamten Rest des Programms, also alle Funktionen, die diese Funktion benutzen oder auch transitiv benutzen. Das heißt, Haskell ist eben eine rein funktionale Sprache und Funktionen, die einen Seiteneffekt haben, müssen das in ihrem Typ zeigen. Und I.O. ist ein Seiteneffekt. Und da gibt es einfach keinen Weg drumherum. Und was man deswegen so weit wie möglich machen sollte, dass man die eine Ausgabe separiert von den tatsächlichen Berechnungen, um dieses I.O.-Creep, also die Tatsache, dass I.O. sich überall noch mit reindrängt, um das zu reduzieren. Und hier ist ein Beispiel, dass ich in meinem Main-Programm zum Beispiel wie folgt schreibe, dass ich sage, ich lese erstmal eine Zeile ein, die Variable s enthält dann die Zeile, dann rufe ich eine Funktion process auf, die gibt ein Resultat r zurück. Das heißt, diese Funktion process hat nichts mit I.O. zu tun, das ist einfach eine Funktion von String nach String und das Resultat nenne ich dann r. völlig I/O-frei und dann mache ich wieder Put String Line von R. Das ist dann wieder das I/O und dann rufe ich wieder rekursiv Main auf. Das heißt, Process, das ist etwas, was jetzt nicht von dem I/O betroffen ist, was man natürlich gerne oder was manche Leute gerne machen ist, dass sie die Ausgabe bereits in diese Funktion Process reinschreiben und dann in Process stückchenweise Ausgaben machen, statt erstmal die Gesamtausgabe zusammenzusetzen und dann zurückzugeben und dann in der Hauptfunktion die Ausgabe machen zu lassen. Und das hat dann genau den Nachteil, dass dann alle Funktionen in dem Process auch einen I/O-Typ haben und nicht mehr einen schönen reinen Berechnungstyp statt einem I/O-Typ. Und das ist jetzt eine Möglichkeit, dass man eben I/O und Berechnung so weit wie möglich trennt, um diesen I/O-Creep zu verhindern oder zu reduzieren zumindest. Das ist also was rein Stilistisches, aber es ist wichtig eben, dass einem klar wird, I/O in Haskell hat Konsequenzen für die gesamten Typen der Funktionen, die in dem I/O implizit oder explizit involviert sind. Und deswegen ist es besser, Berechnung und I/O so weit wie möglich voneinander zu trennen. Ja, was wir jetzt hatten, das war reines I/O vom Terminal her und auf das Terminal zurück. Jetzt gucken wir uns die nächste Stufe an, Datei-Ein- und Ausgabe. Und erstmal die simple Methode, da braucht man noch gar nicht viel mehr zu wissen. Und zwar gibt es den Typ FilePath, das ist nichts anderes als ein String und das ist natürlich der übliche Dateipfad in Ihrem Betriebssystem. Und dann gibt es eine Funktion readFile, der geben Sie den Dateinamen und es gibt eine I/O-Aktion zurück und die natürlich einen String liefert, nämlich den Inhalt der Datei. Und wichtig ist hier, die Datei wird hier lazy gelesen, das heißt, in dem Moment, wo Sie das readFile machen, wird noch gar nicht alles gelesen, sondern erst wenn Sie anfangen, den String, der daraus zurückkommt, dann zu behandeln, dann wird tatsächlich die Datei gelesen. Also immer und auch immer nur so viel, wie Sie brauchen. Wenn Sie jetzt also zum Beispiel, da kommt ein String zurück aus dem readFile und wenn Sie dann nur den ersten Buchstaben sich ansehen werden, wird auch dieses readFile nicht die gesamte Datei einlesen, sondern eben erst so viel einlesen, wie Sie für den ersten Buchstaben brauchen. Dann gibt es das duale Datei, alles in einem zu schreiben. Dann nehmen Sie den Dateinamen, das String, den Sie in die Datei schreiben wollen und kriegen eben eine I/O-Aktion zurück. Das heißt, dann wird dieser String wird der neue Dateinhalt. Also Sie geben also den gesamten Dateinhalt in einem Aufwasch an das write-File. Schreibt eben die gesamte Datei. Und wenn Sie das noch ein bisschen etwas effizienter haben wollen, dann gibt es auch Append-File, dann wird nicht die gesamte Datei geschrieben, sondern nur ans Ende, was dahinter geschrieben. Das heißt, da können Sie inkrementell an der Datei Dinge anhängen. Und damit kann man schon eine ganze Menge machen. Genau, Append a String to a File. Und das ist sozusagen die Nullversion von File.io, weil Sie eben immer jedenfalls die gesamte Datei lesen oder auch die gesamte Datei schreiben oder zumindest inkrementell schreiben. Das brauchen Sie, das gibt es so bereits auf der obersten Ebene zur Verfügung. Die ganzen Funktionen, die nächsten Funktionen, die ich erkläre, die müssen Sie importieren, indem Sie schreiben Import System.io, dann kriegen Sie aber auch eine ganze Menge weitere Funktionen, in denen Sie Dateien ein bisschen feingranularer behandeln können, als es hier mit diesen sehr globalen Funktionen möglich ist. Und dazu brauchen wir den Begriff eines Handles. Ein Handle ist ja ein Datentyp, dessen Implementierung wir aber nicht kennen. Das ist irgendeine Implementierung in Haskell, die darf uns auch nicht interessieren. Das ist sozusagen ein abstrakter Typ, ein undurchsichtiger Typ und hängt auch von der Implementierung ab. Das heißt, der Typ Handle wird auf Unix anders aussehen, als es auf Windows aussieht. Und was sind Handles? Handles sind einfach interne Repräsentationen der Schnittstelle zur Datei. Das heißt, es gibt Lese- und Schreiboperationen und die gehen jetzt aber nicht direkt auf die Datei, sondern die gehen über diesen Handle. Das heißt, es ist anders als in den vorherigen Funktionen. Da haben Sie direkt den Dateinamen angegeben und dann wurde in alles in einem Schwung auf diesen Datei geschrieben. Hier gehen Sie über den Handle und der repräsentiert die Datei. Und das ist eben sozusagen eine interne Schnittstelle zwischen dem Betriebssystem und dem Haskell-Laufzeitsystem. Und das dient dazu, die Datei-Ein- und Ausgabe zu organisieren. Also Handle ist einfach nur ein abstrakter Typ. Konkreter ist der Typ IO-Mode. Da können Sie wählen zwischen verschiedenen Arten, auf eine Datei zuzugreifen. Read-Mode, Write-Mode, Append-Mode, Read-Write-Mode. Ich glaube, die Sachen sind selbsterklärend. Wenn Sie jetzt eine Datei aufmachen wollen, dann können Sie das machen, indem Sie den Dateinamen angeben, den Mode angeben, in der Sie die Datei öffnen wollen. Und dann kriegen Sie eben nicht die gesamte Datei zurück, sondern Sie kriegen einen Handle zurück. Sie kriegen also einen Pointer auf die Datei zurück, also irgendeinen Datenblock, der die Kommunikation mit der Datei beinhaltet. Das heißt, es ist eine IO-Aktion, die einen Handle zurückgibt. Genau, creates handle to file und öffnet den File natürlich. Die duale Funktion, wenn Sie ganz am Ende Ihrer Kommunikation sind, sollten Sie die Datei zumachen oder genau gesagt mit dem Handle zumachen. Das heißt, da gibt es die hclose-Funktion, die nimmt einen Handle und führt einfach diese Close-Funktion aus, gibt nichts weiter zurück, außer Klammer auf, Klammer zu und macht die Datei dann zu. Und dazwischen können Sie natürlich auf die Datei schreiben und lesen, je nachdem, wie Sie geöffnet haben, mit welchem Mode und dann benutzen Sie jedes Mal den Handle. Und IO-Aktionen, die über einen Handle laufen, die haben einfach als Konvention, beginnen die mit dem kleinen H. Sie haben es hier schon gesehen, H-Close war eben eine IO-Aktion, die einen Handle nimmt und die Datei schließt. Und was kann man in Read-Mode machen? Naja, Sie können das machen, was Sie auch bei IO machen konnten. Wenn wir zurückgehen, ganzes Stück zurück, dann gab es eben hier so Dinge, zum Beispiel getchar, das war einfach eine IO-Aktion, die implizit sich auf den Standard-Input bezogen hat und einen Character gelesen hat. Jetzt gibt es die Verallgemeinerung davon. Das ist eben hgetchar und die nimmt explizit noch einen Handle und sagt, bitte von der Datei, die durch diesen Handle repräsentiert wird, lies mir den nächsten Character. Das Ganze gibt es auch nochmal zeilenweise, bitte lies mir die nächste Zeile aus der Datei, die durch den Handle repräsentiert wird. Und ich kann natürlich auch wieder den gesamten Dateinhalt lesen in einem Schwung, indem ich sage, get contents und dann nehme ich eben den Handle und kriege die gesamten Dateien halt in einem Schwung, aber auch wieder lazily. Das heißt, wenn Sie jetzt nur dann ein Stück davon verwenden, was heißt nur die erste Zeile dann sich angucken, dann wird auch nur die erste Zeile tatsächlich gelesen. Im Schreibmodus können Sie auch auf der Datei schreiben. Das Duale, wir hatten Putchar auf Standard.io. Das hat einen Character genommen, eine IO-Aktion produziert. Hier nimmt es zusätzlich noch einen Handle. PutString nimmt den ganzen String und schreibt den in die Datei. Und PutStringLine schreibt am Ende noch einen NewLine dahinter. Und wenn Sie auch wieder die gesamten... Und Print ist, da wird einfach ein bestimmtes Datum in die Datei ausgedruckt und das nimmt eben einen Handle des H-Print und irgendwas vom Typ A und gibt es auf die Datei aus. Wie macht es das? Nun natürlich mit der Show-Funktion. Das heißt, das A muss aus der Klasse Show sein. Und dann sind eben Standard-In und Standard-Out, die wir bis jetzt nie explizit hatten, die führe ich jetzt hier ein. Und Standard-In und Standard-Out sind nichts anderes als vordefinierte Handles. Und dann ist eben Getcha und Putcha sind nichts anderes als Abkürzungen für H-Getcha mit Standard-In bzw. H-Putcha mit Standard-Out. Das heißt, das, was wir bis jetzt ohne Handles gesehen haben, ist nur ein Spezialfall von dem ganzen Handling-Mechanismus, wo sie als Handle eben die Standard-In und Standard-Out angegeben haben. Und es gibt jede Menge weitere Sachen. Wenn Sie auf Standard.io Library gehen, dann kriegen Sie da eben ein Verzeichnis aller, ja, wenn Sie im Internet sind, wahrscheinlich bin ich mal wieder nicht im Internet. Gut. Eduroam. Egal. Wir müssen es uns nicht angucken. Das heißt, es ist nicht ganz egal. Nachher brauche ich das nämlich. Das ist jetzt etwas blöd, weil jetzt auch hier natürlich prompt. Das ist etwas nervig. Augenblick mal. Ich muss hier was. Jetzt sehe ich nicht hier. Ich bin aber auf Eduroam. Okay. Jetzt haben wir natürlich wieder prompt Probleme mit dem. Close and Restart Recorder. Das ist natürlich ganz toll. Das hätte ich nicht machen sollen. Nein, nein, nein.